Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Ich bin diese Woche leider ein wenig spät dran. Über die Osterfeiertage oder über das gesamte Wochenende leider ein wenig wenig mitbekommen vom ganzen Rugby, der passiert ist. Hat jetzt doch ein bisschen gedauert, bis ich up to date mit allem war oder bin. Aber der Champions Cup ist ja zumindest vorerst nicht out of date, wie man so schön sagt. Ist ja jetzt erstmal wieder ein Liga-Wochenende. Das heißt, darüber können wir trotzdem noch reden, ohne Gefahr zu laufen, dass es nicht mehr aktuell ist, ohne wenn ihr es hört. Pro Les Deux National ist natürlich ein kleines bisschen anders. Das wird ja dieses Wochenende weitergespielt. Da werde ich mich also entsprechend ein wenig kürzer halten. Und am Ende, dachte ich, rede ich nochmal über das Thema World Cup. Da gibt es ja auch ein paar Neuigkeiten, zumindest was die organisatorische Vereinsseite angeht, sagen wir es mal so rum, die Basiscamps, die sich so langsam ein wenig herauskristallisieren. Aber wir fangen einfach erstmal vorher an mit dem Champions Cup. Und zwar mit dem Rückspiel der Harlequins gegen Montpellier. Der amtierende englische Meister hat ja doch ein wildes Spiel in Montpellier gehabt. Die ersten 20 Minuten komplett dominiert. Dann ein 37-0 hinnehmen müssen, um dann eben noch gut ranzukommen. 14 Punkte Vorsprung, die Montpellier in das Rückspiel mitgenommen haben. Viel rotiert, 13 neue Spieler in der Start, 15 einige junge Spieler, gerade die Achse um Louis Fourcens-Bourdet, der ja schon einige Top-14-Spiele absolviert hat, diese Saison und letzte Saison. Aubin Emery auf der 9 allerdings noch nicht. Der war ist relativ neu in der Formation. Dazu Martin Douin auf der Bank, der auch noch relativ wenig Erfahrung hat, genauso wie Bastien Chalureau, der auch nur bedingt viel Erfahrung vorweisen kann. Die englische Presse natürlich nicht begeistert bei einer rotierten 15 in einem Achtelfinale im Champions Cup. Der Verein würde den Wettbewerb nicht ernst nehmen. Naja, wildes Spiel in jedem Fall. Jedes Mal, wenn die Harlequins gescored haben, hat Montpellier eigentlich ganz gut zurückschlagen können. Und am Ende eben dieser eine Punkt Vorsprung, 33-20, bei einem 14 Punkte Vorsprung aus dem Hinspiel, der dann gerade so hauchdünn gereicht hat. Aber ich denke, gegen den amtierenden englischen Meister ist das keine schlechte Leistung. Jetzt kann man natürlich sagen, ein europäisches Viertelfinalspiel hatte Montpellier schon, oder zwei vielleicht sogar. Ich glaube eins, kann mich in jedem Fall erinnern, dass sie eins haushoch in Clermont verloren haben. 2012 müsste das gewesen sein. Ich glaube, das war das Beste, was sie bis jetzt hatten. Jetzt sind sie wieder im Viertelfinale, aber sie haben zumindest eine Playoff-Runde überstanden. Das ist durchaus Fortschritt. Ich muss auch ganz offen sagen, ich sehe das Problem mit dem Rotieren nicht. Es ist nun mal eine lange Saison für alle Beteiligten. Man muss gucken, wie man den Kader zusammenhält. Und es ist ja jetzt auch nicht so, als hätten sie wirklich die U23 hingeschickt. Es war vielleicht nicht die beste 15, die sie haben, aber es war jetzt auch alles andere als eine schlechte 15. Muss man schauen. Wenig überraschend das Ergebnis La Rochelle gegen Bordeaux-Bègles. 31-23 ist es ausgegangen. La Rochelle, die das Hin- und Rückspiel gewinnen. Das dritte Spiel in Folge gegen Bordeaux gewinnen. Diese kurze Serie 3-0. Erschreckend knapp das Halbzeitergebnis. 3-6 tatsächlich. Wenn ich es richtig im Kopf habe, 3-6 für Bordeaux, die natürlich einiges an Punkten hätten aufholen müssen, aber auch mit der roten Karte an Vaipulu in der 27. Minute sehr gehandicapt waren. Eine dumme rote Karte. Also nicht die rote Karte war nicht dumm, die war absolut richtig, aber das Foul, das zur roten Karte geführt hat, unglaublich dumm. Shoulder Charge an Jonathan Danty, der zu dem Zeitpunkt schon einen ganz Moment den Ball nicht mehr hatte. Man quickt der Penalty von Brice Dulin, der Danty den Ball gibt, der dann eher an Yahya West den Ball abgibt, der auch guten Meter machen kann, aber Danty wird abseits des Balles zu einem Zeitpunkt, als er den Pass schon längst gespielt hat, von Vaipulu aus dem Spiel genommen. Eine logische rote Karte. Einfach dumm. Kann man wirklich nichts anderes sagen. Ich meine nicht, dass die Chancen wirklich groß waren, dass sie weiterkommen. Ich meine, zumindest haben sie einige verletzte Spieler wieder zurück. Roussel, Kane Douglas. Ich meine, wir können uns erinnern, dass sie das erste Spiel der drei unter anderem mit Louis Picamol in der zweiten Reihe spielen mussten, weil ihnen einfach so viele Spieler gefehlt haben im Sturm. sie sind besser geworden oder die Situation ist besser geworden, aber das war ein logischer Sieg für La Rochelle. Die in der zweiten Halbzeit haben dann beide Mannschaften komplett aufgedreht und La Rochelle auch ein bisschen mehr. Wie gesagt, 3-6, der Halbzeitstand 31-23, das Endergebnis, die zweite Halbzeit doch sehr unterhaltsam, kann man nichts anderes sagen. Hab das Spiel nochmal angeguckt, aber da war wirklich nicht viel anderes drin. Leicester haben auch sehr logisch 27-17 gegen Clermont gewonnen. Ich glaube, dazu muss man nichts sagen. Der Tabellenführer in England, die Tigers, waren im Hinspiel schon die klar bessere Mannschaft, jetzt auch im Rückspiel. Clermont ist eben nicht mehr oder ist eben keiner der großen Vereine im europäischen Rugby mehr. Das muss man so hart sagen und auch so akzeptieren. Der Verein ist sicherlich auch nicht so böse, können sich jetzt voll und ganz auf die Liga konzentrieren, haben noch mal ein paar Wochenenden Pause. Ist auch nicht das Schlechteste. Das Highlight-Spiel am Samstagabend, Ulster gegen Toulouse, 23-30 ist es ausgegangen. Haben also auch dort den 6-Punkte-Rückstand perfekt ausgenutzt mit diesem 7-Punkt-Sieg. Der amtierende europäische Meister, der unter anderem mit 2 Interceptions dieses Spiel für sich entscheiden konnte. War es ein gutes Spiel von Toulouse? Naja, wahrscheinlich nicht. Oder zumindest nicht das Beste, das sie je gemacht haben. Aber es hat gereicht. In der nächsten Runde muss aber schon mehr kommen. Es wird ja nicht einfacher gehen. Munster ist durchaus, ich glaube, sie spielen gegen Munster. Ja, gegen Munster in Dublin, da ja der Town Park auch dort ein Konzert stattfindet. Ein Problem, das ja einige Vereine kennen in Europa. Entsprechend also in Dublin, was für Toulouse eine sehr komische Situation ist, weil sie die nächsten 3 Spiele dann jetzt nicht mehr in einem Rugby-Stadion spielen oder in einem reinen Rugby-Stadion. Jetzt erstmal gegen Toulon im Velodrom von Marseille, dann im Stadium in Toulouse und dann im Aviva Stadium in Dublin. Also 3 Spiele außerhalb der eigentlichen Stadien hintereinander. Das ist auch eine kuriose Situation. Haben wir jetzt auch diese Werbekampagne, die sie jetzt für das Spiel im Stadium gefahren haben, haben sich ja da sehr an Toulon orientiert. Toulon, die ja eine enge Partnerschaft mit Olympique de Marseille bekannt gegeben haben und dort eine gemeinsame Werbekampagne gefahren sind, auch wenn die Vereine natürlich schon seit einer ganzen Weile ein gewisses Maß an Freundschaft verbindet. Toulouse, die da nicht hinterher sein wollen, jetzt auch eben diese enge Partnerschaft mit dem TFC bekannt gegeben haben, Bundles für beide Spiele hintereinander verkauft werden, wo man eben zum Stade und zum TFC kann. Darf man gespannt sein, wie das weitergeht, sind ja nicht die ersten. In Clermont zum Beispiel, dort gibt es ja auch eine Kooperation auf Jugendebene, das Nachwuchsleistungszentrum beider Vereine im gleichen Gebäude und auf den gleichen Feldern letzten Endes. Auch dort eine enge Kooperation, darf man also gespannt sein, wie es weitergeht und was die beiden Vereine da rauskriegen. Aber erstmal natürlich dieser wichtige Sieg, es wäre schon sehr bitter gewesen, wenn Toulouse schon im Achtelfinale ausgeschieden wären. Racine gegen Stade Français, 33-22 ist es ausgegangen. Das Spiel insgesamt deutlich knapper, als ich gedacht hätte. Die Entscheidung dann, die gelb-rote Karte, ein Naivalu in der 36. Minute. Stade Français lange in Unterzahl. In der 17. Minute die erste gelbe Karte von Naivalu. Dann in der 26. Minute gelbe Karten auf beiden Seiten. Also eine für Gomessard, für Racine und für Clément Castet. Für Stade Français und dann eben in der 36. Minute die zweite gelbe Karte für Naivalu. Also insgesamt Stade Français in der ersten Halbzeit fast durchgängig in Unterzahl. Naja gut, die 10 Minuten zwischendurch waren beide bei 14, okay, aber sehr viel in Unterzahl, da kann man dann letzten Endes auch nicht gewinnen. Die Disziplin bei Stade Français weiter ein großes Problem. Auf vielerlei Ebene der gute Herr Dr. Wild, der einige Sachen angesprochen hat, bei denen ich nicht weiß, ob das der beste Weg ist. Todo Lato zum Beispiel hat er hat er Disziplinprobleme, beklagt, die er auf eine von ihm diagnostizierte Alkoholsucht zurückführt. Ob er nur Alkoholiker ist oder nicht, spielt, weiß ich nicht, ob das eine Rolle spielt. In dem Fall natürlich muss er sollte er die Hilfe bekommen, die er braucht, falls der Bedarf besteht. Auf der anderen Seite wird es ihm sicherlich nicht helfen, wenn der Chef das in der Öffentlichkeit beitritt. Finde ich auch als die im Stil nur so mittelgut. Aber naja, was will man machen? Finde ich schwierig, muss ich sagen. Aber gut, es ist, wie es ist. Ausgeschieden sind sie. Champions Cup werden sie nächste Saison auch nicht wieder spielen, denke ich. Dafür sind sie in der Liga zu weit hinten. Aber für Racing ein logischer Sieg, auch über 3 Spiele. Auch dort ein klarer Sieger der Serie. Racing, auch ähnlich wie Munster, ein Problem, sollten, je nachdem wie weit sie kommen. Gegen Sale, das Viertelfinale, werden sie zu Hause spielen könnten. Beim Halbfinale hätten sie auch Heimrecht. Allerdings, aufgrund des Konzerts der Section d'Assaut, müsste man wohl nach Lens ausweichen. Aber das ist natürlich noch Zukunftsmusik, auch wenn ich persönlich glauben würde, dass Sale zu Hause ein durchaus machbarer Gegner ist. Nicht, dass Sale eine schlechte Mannschaft wären. Im Gegenteil, Sale sind natürlich sehr gut besetzt, unter anderem mit Faf de Klerk, Lotte Jager, wer da nicht noch sonst alle spielt, die gefühlten 20 Duplessis in der Startfünfzehn. Da ist, aber prinzipiell ist das ja absolut möglich, denke ich. Wäre das doch machbar. Ja, die anderen Viertelfinalspiele, La Rochelle gegen Montpellier, ein französisches Duell, in das in der Vergangenheit La Rochelle zu Hause durchaus gut gelegen hat, und Toulouse auswärts dann in Munster und Leicester zu Hause gegen Leinster. Ein wenig ärgerlich, dass die beiden Viertelfinalspiele am Samstag zeitgleich stattfinden, La Rochelle-Montpellier und Leicester-Leinster. Jetzt kann man natürlich sagen, dass das Viertelfinalspiel Leicester-Leinster für französische Fans nur bedingt interessant ist, aber ich hätte mir doch schon gewünscht, dass eins von beiden am Sonntag stattfindet. Später soll in Frankreich nicht gespielt werden, weil abends France 2, dem übertragenen Sender, ja, das Finale des französischen Pokals stattfindet. Aber es ist natürlich trotzdem sehr ärgerlich, dass da nicht ein Spiel auf den Sonntag verschoben wurde. So hat man jetzt eben 3 Spiele am Samstag, davon 2 gleichzeitig und 1 am Sonntagnachmittag. Da wäre Luft drin gewesen, das anders zu machen. Naja, kommen wir noch zum Challenge Cup. Castres haben auswärts in London gespielt bei den Irish. Julius Nostadt, europäischer Wettbewerb, durfte von Anfang an dran, hat eine Halbzeit gespielt, die erste Halbzeit, und das war ja eine mittelschwere Katastrophe, nicht von Nostadt selbst, sondern von Castres generell. Beim Endergebnis von 64-27 kann man vermutlich auch von nichts anderem ausgehen. Das Spiel war noch eindeutiger, als das Ergebnis hergibt. Castres 20 Minuten in der zweiten Halbzeit, wo sie ganz anständig gespielt haben, aber insgesamt natürlich deutlich unterlegen. Allerdings wahrscheinlich auch von Seiten von Castres das Interesse an diesem Spiel nur mittelfehl gegeben. Da konzentrieren sie sich lieber auf die Liga, können sich ja nächste Saison auch über den Top-14-Betrieb für den Champions Cup qualifizieren. Da brauchen sie den Challenge Cup nicht unbedingt. Biarritz vor einem erstaunlich vollen Stadion, muss man sagen, die Niederlage, gegen die Wasps 29-39 ist es ausgegangen. Ich sage überraschend voll, weil bei den Irish sah es ja dann schon recht leer aus, wie man es vom Challenge Cup eigentlich insgesamt kennt. Zuschauerzahlen trotzdem nicht so schlecht. Lyon und Toulon beide mit knapp 10.000 Fans im Stadion. Für Lyon ist das sehr gut, für Toulon natürlich eher mittelmäßig. Aber Toulon hat natürlich auch mit Treviso nicht unbedingt den hochkarätigsten Gegner, beziehungsweise keinen Gegner, der viele Zuschauer zieht. Andererseits natürlich von Treviso nach Toulon auch nicht die größte Distanz. Die Provence ja auch sehr italienisch geprägt, oder der provenzalische Dialekt ja auch sehr nah, oder mit großen italienischen Einflüssen, formulieren wir es mal so rum. Neben den katalanischen Einflüssen eben auch die italienischen Einflüsse. Aber gut, Lyon 31-17 gegen Worcester. Ich komme nochmal kurz auf Biarritz gegen Worcester zurück. Ich verstehe natürlich den Wunsch, sagen, in der Liga gibt's nicht mehr wirklich viel zu holen. Lasst uns doch stattdessen im europäischen Wettbewerb was holen. Sind auch in sehr guter Besetzung angetreten. Dass gegen die Wasps dann nicht reicht, war nicht überraschend. Aber es ist natürlich enttäuschend, dass selbst falls sie, und das ist ein großes Falls und jetzt in der Retrospektive natürlich nicht mal wirklich hilfreich, wenn sie den Wettbewerb gewonnen hätten, wahrscheinlich nicht für den Champions Cup qualifiziert gewesen wären. Saracens hat die PCA ja auch klargestellt im Vornherein, selbst falls sie den Champions Cup gewinnen sollten, in der Saison bevor sie abgestiegen wurden, sie nicht für den Champions Cup hätten antreten dürfen, was ich dann noch insgesamt sehr enttäuschend finde. Dass man sagt, man lässt keine Zweitligisten zu, auch wenn sie sich sportlich qualifiziert haben, finde ich sehr enttäuschend. Entweder qualifizieren sie sich oder sie qualifizieren sich nicht. Ja, aber naja, gut. Lyon 31-17 gegen Worcester gewonnen, damit eine Runde weiter. Das wäre natürlich groß für den und wichtig für den Verein, mal einen Titel zu gewinnen für das Geld, das investiert wurde. wäre natürlich schon sehr, sehr spannend, wenn man da was holen könnte. Wie gesagt, irgendwas, was man vorzeigen kann für das, was man investiert hat, war ja dann doch nicht wenig. Toulon hat 36-17 gegen Treviso gewonnen, das hatte ich ja schon angesprochen. Relativ logischer Win, logischer Sieg, logischer Win, mein Gott, ist noch nicht mein Tag sprachlich heute. Relativ klarer Sieg und logischer Sieg, auch wenn man sich erschreckend schwer getan hat. Toulon bekommt es in der nächsten Runde zu Hause mit London Irish zu tun, während Lyon die Glasgow Warriors empfangen. Beide mit schweren Losen, beide verbliebenen französischen Vertreter, aber beides trotzdem Spiele, die sie in der Lage sein sollten zu gewinnen. Gut, dann kommen wir zur Pro D2. Wie gesagt, hier möchte ich mich ein bisschen kürzer fassen. Das ist ja dann doch schon nicht mehr wirklich tagesaktuell. Nur mal vielleicht die wichtigsten Ergebnisse. Bayonne, die 33-23 in Montauban gewonnen haben. Wildes Spiel mit einigen roten Karten. Zwei für Montauban, eine für Bayonne. Wildes Spiel, das Bayonne am Ende klar gewonnen hat. Phasenweise sahen sie schon fast aus wie das Top-Team, das sie sind. Aber wie immer fehlt ja noch ein kleines bisschen die Konstanz. Wann endgültig aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden? 19-24 haben sie zu Hause gegen Colomiers verloren. Dort natürlich Marx und Hilsenbeck in der Startaufstellung. Erik Marx, der in der 50. Minute ausgewechselt wurde. Und Hilsenbeck hat, wenn ich es richtig gesehen habe, durchgespielt. Hilsenbeck. Und das werfen wir einfach mal hier mit in den Raum. Wechselt am Ende der Saison nach Carcassonne. Für Carcassonne wahrscheinlich der deutlich interessantere Wechsel als für Hilsenbeck selbst. Hilsenbeck war ja vorher oder war vorher immer in Colomiers, mit denen er das Halbfinale erreicht hat. Mit Vannes hat er das Halbfinale erreicht und jetzt wechselt er nach Carcassonne. Für Carcassonne bekommen ein Spieler, der sich im oberen Tabellendrittel auskennt. Das hatten sie bisher nicht. Bisher haben sie ja dann doch irgendwo eher nur so ein bisschen Moneyball gespielt und geguckt, wen sie kriegen konnten. Naja, Moneyball eigentlich auch nicht. Sie haben eigentlich die Spieler von der Bonner alle wegrekrutiert und alles andere, was nicht umziehen musste oder muss. Selbst ein Samuel Marquez wohnt aktuell noch in Toulouse, muss auch nicht umziehen oder musste auch nicht umziehen. Das ist dann natürlich schon jetzt ein großer Coup für den Verein, dass sie einen Verbinder rekrutieren, der Aufstiegsambitionen hat. Das ist einfach auch diese wechselnde Mentalität im Verein, die ja bis jetzt eigentlich immer eher auf den Nichtabstieg geschaut haben als auf einen potenziellen Aufstieg, auch wenn ich einen Aufstieg nicht realistisch halte für den Verein, dafür stimmt einfach zu wenig in der Gesamtsituation. Aber das ist natürlich trotzdem vom Prestige her, von der Signalwirkung für den Verein ein großes Zeichen. Für Hilsenbeck finde ich es natürlich ein bisschen schade, weil er damit natürlich seine potenziellen Top-14-Träume, ich weiß nicht, ob er sie tatsächlich hegt, aber so ein kleines bisschen begraben hat. Hatten ja schon ein wenig spekuliert, nachdem Maxime Lafarge die Unterschrift von Maxime Lafarge bekannt gegeben wurde, der von Bayonne kommt, hatten wir ja schon spekuliert, ist das der Ersatz für Etienne oder der Ersatz für Hilsenbeck? Ja, es ist der Ersatz für Hilsenbeck oder ersetzt Hilsenbeck. Aber gut, meine Carcassonne, ja wirklich das Überraschungsteam der Saison, ist halt die Frage, wenn sie den Kader zusammenhalten können und ihn vielleicht punktuell verstärken. Ich meine, gerade die 10 war ja die Saison wirklich ein Problem für Carcassonne, dass sie dort nicht wirklich Konstanz reingekriegt haben. Muss man dann abwarten. Carcassonne selbst haben 54-24 mit Offensivbonus gegen Aurillac gewonnen. Damit relativ klar, oder komme ich gleich noch zu. Aber wie gesagt, das die News für Chris Hilsenbeck. Erik Marx durfte wohl in Vannes bleiben, hat dort ja seine Startposition relativ sicher. Aber eben dann nächste Saison ein weiterer Verein mit einem deutschen Nationalspieler. Ist dann schön, nicht immer nur auf einen Verein gucken zu müssen. Naja. Rouen haben 36-12 gegen Provence Rugby gewonnen. Das ist dann auch das Ergebnis, das den Tabellenstand relativ klar gemacht hat. Die Top 6 steht damit, oder mit der Niederlage von Provence Rugby steht damit die Top 6 eigentlich. Gut, auch mit dem Sieg von Colomiers, aber die beiden Ergebnisse haben die Top 6 klar gemacht und der Sieg von den Normannen hat in Verbindung mit den zu wenigen geholten Punkten von Narbonne und Bourg-en-Bresse auch die Abstiegssituation relativ klar gemacht. 3 Spiele sind noch zu spielen, rein theoretisch natürlich 15 Punkte, aber eher 12 ohne Bonuspunkte. Narbonne damit 13 Punkte hinter Rouen und auch wenn sie jetzt natürlich unentschieden oder mit dem Unentschieden gegen Grenoble durchaus noch theoretisch Hoffnung schöpfen können, ist das Ganze dann doch eher unrealistisch. Und Bourg-en-Bresse 8 Punkte hinter den Nordmännern, das durfte relativ gegessen sein. Und die Top 6 durfte auch relativ feststehen. Colomiers 7 Punkte Vorsprung auf Provence Rugby. Auch das und Montauban natürlich, das durfte auch relativ klar sein. Tabellenführer natürlich Mont-de-Marsan mittlerweile mit 101 Punkt. Eine spektakuläre Saison, 22 Siege aus 27 Spielen, muss man glaube ich nicht allzu viel sagen. Und der Unterschied zu Bayonne dann schon relativ deutlich, 11 Punkte. Die Reihenfolge hinter Oyonnax, also die ersten drei. Platz 1 steht fest, Bayonne und Oyonnax werden noch den zweiten Platz um sich ausspielen, das zweite direkte Halbfinalticket. Und dahinter dann Nevers, Carcassonne und Colomiers, die alle den zweiten Heimviertelfinalplatz sich erspielen können. Und dann kommen wir zur National. Auch hier werde ich nur kurz ausgewählte Ergebnisse sprechen. Einige sehr interessante Spiele natürlich. Massy, Chambéry, ein potenzielles Playoff-Spiel. Was ist denn potenzielles Playoff-Spiel? Doch potenziell, man weiß ja nicht genau, ob sie aufeinandertreffen. Massy natürlich schon direkt fürs Halbfinale qualifiziert. 19-13 ist es ausgegangen. Ein enges Spiel, was überraschend ist. Aber natürlich könnte es dann in den Playoffs deutlicher ausgehen. Aber schön, dass Chambéry das erstmal noch so knapp halten konnten. Soyer Angoulême gewinnt auch das Rückspiel gegen Albi. 30-9, wie das Hinspiel sehr eindeutig. Albi scheint ein Verein zu sein, der Soyer Angoulême gut liegt. Auch das natürlich ein sehr potenzielles Playoff-Duell. Also auch überraschend, dass beide Spiele so deutlich ausgegangen sind. Aber gut, muss man dann schauen, ob das in einem potenziellen Playoff-Spiel auch so eindeutig wäre. Tarbes haben das Duell gegen Valence-Romans 24-23 gewonnen. Sehr überraschend, auch wenn Valence tendenziell schon nicht mit ihrer besten 15 angereist sind. Viel zu holen gab es für sie ja nicht in diesem Spiel. Oder viel Unterschied hätte das Ergebnis in diesem Spiel nicht gemacht. Sind schon relativ klar in ihrer Position in der Liga. Tarbes, die damit auch den Klassenerhalt offiziell machen, war ja zumindest rein theoretisch wäre ein Abstieg noch möglich gewesen. Das ist jetzt vorbei. Vor 500 Leuten im Stadion, das ist schon sehr enttäuschend. Es wird jetzt eine wegweisende Saison, die nächste. Bei den Zuschauerzahlen kann man zurückgehenden Sponsorengeldern. Es droht ihnen jetzt der Entzug der Lizenz für das Nachwuchsleistungszentrum. Sollten sie nicht noch irgendwo 80.000 Euro auftreiben können. Es wird alles schwierig. Aber es wird, wie gesagt, es wird eine wegweisende Saison. Die nächste wird man eher oben angreifen können, wenn sie sich jetzt nicht gut verstärken und krass verstärken, dann werden sie mittelfristig tief in der Versenkung des französischen Amateur-Rugbys versinken. Was natürlich für einen traditionsreichen Verein wie Tarbes sehr schade wäre. Aber es war natürlich auch ein deutsch-deutsches Duell. Tim Menzel, der auf der 9 für Valence-Romans gestartet hat, hat jetzt im Saisonverlauf immer mehr Vertrauen vom Trainerstab bekommen, nachdem er lange überhaupt nicht gespielt hat. Hat er dann ab dem zweiten Tabellendrittel kam er dann immer mehr von der Bank und ab dem dritten dritten Drittel hatte er dann den Startplatz sehr solid. Oder konstant inne, hat 55 Minuten gespielt, Maxime Oltmann auf der 15 für Tarbes durchgespielt, auf der 14, Entschuldigung, habe ich mich verguckt, aber auch da darf man gespannt sein, ob die beiden bei ihren Vereinen bleiben, aber potenziell könnte man dann drei deutsche Nationalspieler in der Pro D2 haben, wäre doch auch schön. Für Maxime Oltmann würde ich mir natürlich trotzdem auch wünschen, dass er aus Tarbes wegwechselt, auch wenn ich mir möchte, ich weiß es nicht, habe natürlich keine Insider-Informationen, habe dort aktuell keine Insider-Informationen, ob er oder wie zufrieden er ist, aber ich würde mir natürlich schon wünschen, aus reiner Fanperspektive in dem Fall, dass er zu einem ambitionierteren Verein wechselt. Auf der anderen Seite, oder auch allein schon, weil das bedeuten könnte, dass er vielleicht eher die Freigabe für die Nationalmannschaft bekommt. Aber gut. Zwei wichtige Ergebnisse gab es noch im Abstiegskampf. Dijon, die 20-34 zu Hause gegen Suresnes verloren haben. Suresnes, für die es eigentlich um nichts mehr ging, hier mit einem sehr guten Auswärtssieg. Dijon damit auf dem letzten Platz eigentlich relativ sicher abgestiegen. Und Cognac Saint-Jean d'Angély mit einem großen Fauxpas zu Hause, 19-25 gegen den direkten Konkurrenten Aubenas, die nach 7 Niederlagen in Folge hier dieses Spiel gewinnen können. Für Cognac war das eigentlich ein Spiel, das sie niemals hätten verlieren dürfen. Wie gesagt, unglaublich wichtiges Spiel im Abstiegskampf und das verliert man dann zu Hause. Das ist sehr enttäuschend. Kommen wir noch zu einem kleinen Update zum Thema Team Basis Comme de Base, wie man so schön sagt, für die WM 23. Da gab es das Gros der Teams hat mittlerweile bekannt gegeben, wo man bleiben wird. Frankreich wird nicht im eigenen im Centre National de Rugby bleiben, wie die Fußballteams der Herren und Frauen bei den Heimwettbewerben. Darf man natürlich nicht im heimischen Trainingslager bleiben, sondern muss umziehen. Frankreich wird wohl nach Saint-Cloud gehen. In dem dortigen Hotel bleibt man ja ohnehin vor jedem Heimspiel in Paris oder übernachtet man ohnehin vor jedem Heimspiel in Paris, um den Weg zu verkürzen. Also dort nicht allzu viel Umgewöhnung trotz allem. Lyon hat sich die All Blacks ergattern können. Sie werden dort also haben sich das Trainingsgelände vom Loup ausgesucht. Hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Aber für die All Blacks natürlich sehr, sehr schön, dort eine Basis zu haben, die dem Status des Teams irgendwo gerecht wird. Italien wird wohl nach Bourgoin gehen, was ich gleichzeitig sehr überraschend und nicht überraschend finde. Natürlich in Grenznähe, so, oder was heißt in Grenznähe, man ist deutlich näher an sich zu Hause dran. Auf der anderen Seite natürlich sehr abseits. Bourgoin haben viel Geld investiert in das Stadion, die beiden Hinterstangentribünen neu gemacht. Italien dann jetzt also wahrscheinlich die Belohnung dafür, aber ist natürlich schon sehr abseits vom Schuss. Man hat allein nach Bourgoin zu kommen, ist schon eine Herausforderung. Das könnte die Reisebedingungen für Italien schon erschweren. Uruguay wird wohl nach Avignon gehen, was heißt wohl, wird nach Avignon gehen, dort wahrscheinlich im Rugby League Stadion bleiben. Avignon, ja, ohne großen Verein, klar, im Rugby League ein Erstligist. Oder ein französischer Erstligist. Die großen französischen Vereine spielen ja in der englischen Super League, die beiden. Théo 13 und die Catalan Dragons. Avignon bin ich ein wenig skeptisch. Raman hat ja Ludovic Radoslavjevic verpflichtet, der jetzt auch letztes oder vorletztes Wochenende sein Debüt für den Verein gegeben hat. Nachdem er ja bei Provence Rugby aufgrund seines rassistischen Ausfalls, in dem Spiel gegen Nevers entlassen wurde und lange gesperrt war. Jetzt also für Avignon finde ich schwierig, dass sie, zumal der französische Rugby League Verband ja das auch versucht hat zu verhindern, aber gut, jetzt dann nach offiziellem Absitzen der Sperre, die er im Rugby bekommen hat, durfte er dann jetzt eben auch sein Rugby League Debüt geben. In Gruppe B, also das waren jetzt alle Teams aus Gruppe A, Gruppe B ist bis jetzt Südafrika offiziell und Schottland. Südafrika wird in Toulon bleiben und dort das Trainingszentrum vom RCT nutzen, was sehr wenig überraschend ist. Wir haben ja mit, diese Saison noch, mit Evan Etzebeth und Cheslin Kobe zwei Spieler, die sicherlich sehr viele gute Dinge über das Trainingszentrum erzählen können. Das ist ja auch ein sehr schickes Ding geworden. Und Schottland wird in Nizza bleiben. Auch ein Stadion, das sich mit Nationalteams auskennt, beziehungsweise das Arboras, die Allianz Riviera, sondern das Arboras, das Stadion vom Stade Niçois, wo ja auch die französische Nationalmannschaft immer mal wieder Trainingslager abhält. Wales hat sich für Versailles entschieden, auch ein Stadion oder sagen wir mal ein Trainingsgelände, das durchaus eine höhere Qualität hat. Der FC Versailles spielt zwar in der National 2, also in der vierten Liga, sind jetzt aber auch im französischen Pokal sehr weit gekommen und spielen auch sehr professionell, haben viel Geld in ihre Trainingseinrichtung investiert. Also auch eine nicht unbedingt unkluge Entscheidung für Wales, so nah an der Hauptstadt. Australien wird in Saint-Étienne bleiben, natürlich auch mit den mit den Installationen vom französischen Rekordmeister Saint-Étienne auch gut eingerichtet. Fiji bleibt in Libourne. Das ist ein Vorort von Bordeaux, wo sie ja auch, ich glaube, 2 Spiele spielen werden, also durchaus strategisch oder geografisch eine interessante, oder keine interessante Wahl, sondern eine logische Wahl. England bleibt in Touquet Paris Plage, das ist in Nord-Pas-de-Calais, also ganz im Norden, ein Touristenort, der für seine englischen Touristen bekannt ist, also vermutlich hätte man damit rechnen können. Argentinien bleibt in, oder geht nach La Boule Escoublac. Davon hatte ich bis jetzt noch nie gehört, aber gut, das wird für sie sicherlich Sinn ergeben. Und Samoa wird nach Montpellier gehen, das ist für sie sicherlich keine Überraschung. Tonga hat ja bei der WM 2007 sehr gute Erfahrungen in Montpellier gemacht, von daher konnte man dort sicherlich schon im Austausch eine gute Erfahrung sammeln. Bleibt die Frage, ob Tonga wieder, beziehungsweise Tonga waren ja 2007 in einem Vorort von Montpellier, ist die Frage. Ich fände es ja spannend, ob sie dann wieder in den gleichen Ort zurückgehen, haben ja sehr gute Erfahrungen dort gemacht, waren sehr glücklich. Fände ich ja spannend, wenn sie dort wieder zurück würden. Gut. Das war's von dieser Folge. Ein bisschen anders, als es sonst ist, aber es ist ja nicht zwangsläufig eine schlechte Sache. Ab nächster Woche dann hoffentlich wieder im regulären Format, wenn man es so formulieren kann. Genießt das Wochenende, steht ja schon fast vor der Tür. Bis dahin, tschüss.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte. Auf der größten Bühne. Ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter. Zahlen, beeindruckend. Aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte. Nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte. Und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar. Und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.